Mensch, Leute, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Schön, dass ihr wieder da seid. Na, dann kommt mal rein, zur alten Dame.
Blau-Weiß sind unsere Farben. Hertha ist unser Verein. Wir werden dich im Herzen tragen und lassen dich niemals allein. Oh, 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 oh.
Mehr Bier, bitte.
Ups. Na, das war wohl nichts.
David, weißt du, was ich dir noch erzählen wollte?
Oh Gott. Ja. Nein. Also, ja, nein. Also, erzähl.
Habe festgestellt, dass ich unter Episkopophie leide. Weißt du, was das ist?
Angst vor Episkopalen?
Ja, geht schon in die richtige Richtung. Also Episkopä wird das Griechisch heißen, das heißt ja Überprüfung, Begutachtung. Und Phobos ist ja Griechisch Furcht und Angst.
Du hast Angst davor, von anderen beurteilt zu werden?
Ja, aber mit dem mit der Special Interest, dass ich mal Angst davor habe, mein Auto zum TÜV zu fahren.
Also, ja.
Episkopophie ist die irrationale Angst vor der technischen Hauptuntersuchung. Geil, oder?
Das gibt's auch nur in Deutschland. Ja. Bin ich mir sicher.
Ja, auf jeden Fall. Hat mich der ADAC draufgebracht. Naja, jedenfalls ist mein Auto endlich durch den TÜV. Ist das nicht geil? Yay!
Yay, hat ja nur wie lange gedauert? Ja.
Naja, die Hauptprüfung und dann halt die, also die erste Nachprüfung habe ich bestanden. 4 Wochen also. Bin aber auch wirklich am allerletzten Tag da nochmal hingeeiert. Und dann haben sie ein bisschen schmal geguckt und gefragt, welche Werkstatt das denn gemacht hätte. Sag ich, eine geile. Und dann gab es halt nichts mehr zu bemängeln. Naja. Jedenfalls sind wir durch. Das heißt, ich kann wieder auswärts fahren. Yay!
Yay! Wo fährst du hin?
Weiß ich noch nicht. Ich wollte ja nach Kiel, aber wir haben ja heute erfahren, dass wir keine Karten für Kiel kriegen. Was schon mal nicht so geil ist, also nicht yay, also eher Aber für euch da draußen erstmal herzlich willkommen alle da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute 52. Folge. Soll natürlich nicht um TÜV-Angst gehen heute, sondern natürlich gleich um das Bochum-Spiel. Aber, und da schlage ich mal kurz die Brücke, ich bin deshalb nicht nach Bochum gefahren, obwohl ich da schöne Karten für hatte, weil mein Auto aus dem Verkehr gezogen wurde von der GTÜ. Und naja, dann musste ich ein bisschen schrauben. Und jetzt habe ich es aber pünktlich zu den nächsten Spielen, ist es wieder fit. Und mein kleiner Blauer und ich können wieder auf Reisen gehen. David, wie geht's dir heute?
Ja, ich fahre auch nicht nach Kiel. Sowieso nicht. Aber das ist ja ein. Ja, mir geht's eigentlich relativ gut. Ich habe jetzt noch 3 Tage Urlaub von mir. Nee. Mhm. 2 Tage Urlaub. Muss erst Donnerstag 22 Uhr wieder arbeiten gehen. Mhm. Und sitze jetzt hier bei meiner Mutti auf dem Sofa, weil die mit dem Rest der Mischpoke einen Kurzurlaub macht. Und,
auch schön.
Ja, muss jetzt tatsächlich gleich einmal raus die Hühner zumachen, damit der Fuchs sie nicht frisst. Mhm. Und ja, ich hatte eh nicht vor, nach Kiel zu fahren, weil da ist gleichzeitig Hannover 96 gegen den Karlsruher SC.
Entschuldigt bitte, ich muss da einmal kurz husten. Faktisch ist es so, David hat ja, glaube ich, gerade seine Sinusitis. Du hast ja, glaube ich, so eine Art chronische Sinusitis, richtig?
Ich habe Corona, ja, ich habe auch nicht chronisch. Seit dem letzten Sommer das letzte Mal Corona hatte, ich hatte ja, keine Ahnung, 5-mal Corona oder so, habe ich ständig Nebenhöhlen.
Genau, und ich habe seit Freitag, also als dann der innere Druck war, ne, von der Episkopophie, als das nachgelassen ist, ging es plötzlich rasant bergab mit mir. Und wie man ja hört, ich versuche mich heute durch die Folge zu quälen, na, wobei es gar keine Qual, mit dir sprechen zu dürfen, aber wenn ich das ein oder andere Mal huste, dann seht es mir bitte nach.
Oh, das hat mir meine Schwester erst erklärt. Das ist auch der Grund, warum Leute im Urlaub immer krank werden, weil durch den normalen Stress im Alltag ist der Cortisonspiegel so hoch, dass er die ganzen Entzündungen unterdrückt. Mhm. Und sobald du dann quasi Urlaub hast, dich aufs Sofa setzt, dich entspannst, sinkt dieser Cortisonspiegel und die ganzen Entzündungen brechen aus.
heißt auch für mich, dass ich entweder viel zu viel Stress im Alltag habe, weil ich zu viel arbeite, oder auf der anderen Seite viel zu wenig Frei- und Urlaub habe, oder wie?
Also dafür, dass du mir immer erzählst, dass der Job todlangweilig ist und du die ganze Zeit Podcasts hörst, lagst dann doch irgendwie wahrscheinlich eher an der Hauptuntersuchung.
Ja, gut, das mag natürlich sein. Naja, schwamm drüber. Ich habe noch eine zweite wichtige Frage. Wollen wir direkt jetzt schon zum Bochum-Spiel kommen oder wollen wir jetzt erst die ganzen tollen News vorneweg machen?
Ja, lass uns mal einen News-Teil machen.
Okay. David, wir haben alle diese Woche mitbekommen, dass dieses Dynamo-Dresden-Spiel schon seine Schatten bzw. seine Graffitis vorauswirft. Wie fandst du denn dieses beeindruckend schlechte Vorgehen der Dynamo-Idioten, ich sag mal ganz bewusst Idioten, die vor unserer Geschäftsstelle angefangen haben, ein Hertha-Graffiti zu übersprayen?
Zwei Sachen dazu. Also erstens habe ich aus der Dynamo-Szene, also nicht aus der Szene, sondern von den Dynamo-Normalos gehört, die fanden das auch nicht gut. Und zweitens, immerhin war das korrektes Deutsch.
Ja, da hast du natürlich recht. Das ist natürlich in solchen Fankreisen nicht immer vorauszusetzen.
Richtig, bei Rostock wäre ich mir nicht so sicher gewesen, dass sie es hingekriegt hätten. Ja.
Aber ist ja Gott sei Dank mittlerweile überpinselt, ne? Haben sie ein neues drauf gemacht.
Ja, ich gehe mal davon aus, dass sie einmal Spray-Athen angerufen haben und die haben das dann sofort neu gemacht.
Ehrlich gesagt finde ich, es war vielleicht auch einfach mal so ein Weckruf. Ich muss ja sagen, dass ich diese Hertha-Fahne mit dem Haar drauf, klar, sehr klassisch, ne? Auf diesem, was ist das? Ist das ein Teil der alten Berliner Mauer oder was war das, wo das drauf gesprayt ist?
Nee, die fährt da nicht.
Nee, das weiß ich, aber das kann ja sein, dass sie damals irgendwie so ein Stück zu einer feierlichen Veranstaltung dann darüber transportiert haben.
Nee, das sieht einfach nur so scheiße aus.
Okay, nee, aber ich muss sagen, dass das draufgesprayte von vorn her, ne, das war ja auch ein bisschen, finde ich, in die Jahre gekommen und deshalb finde ich es eigentlich ganz gut, weil das jetzt Berliner Sportclub, was da jetzt draufsteht, ist ja so ein bisschen auch wie zu dem Spieltag gegen, wo waren wir da, Hannover, ne, glaube ich, das ganze Design des T-Shirts ist da ja jetzt drauf. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Sieht gut aus, finde ich. Haben sie gut gesprayt.
Das T-Shirt aus Hannover ist tatsächlich eins meiner Lieblings-T-Shirts.
Ja.
Jetzt schon.
Ja, genau. Das ist auch so. Wir haben noch ein weiteres Thema, David. Und zwar, du hattest es bei uns im OFC im Chat gepostet. Ich habe es, wie gesagt, ich musste ja Freitag ein bisschen feiern und habe dann nicht alles aus dem Chat 1:1 am nächsten Tag noch rekapitulieren können und habe den gleichen Artikel auch nochmal verlinkt. Shame on me, ich entschuldige mich nochmal beim Fanclub. Da brach sie ja gleich über mich herein, aber nun gut. Es gibt offenbar, sagen wir, einen Funktionär auf der Hertha-Geschäftsstelle, der ein sehr, ambitioniertes Selbstverständnis mitbringt. Klär mich auf, David, oder klär uns alle auf. Was hat es damit auf sich?
Es geht darum, dass das ich gebe mal wieder das wieder, was in dem Artikel steht, ja, ohne das jetzt erstmal zu beurteilen, erstmal nur, was in diesem Artikel steht. Dass es um einen Funktionär geht, der von Kai Bernstein in diese Position gebracht wurde, der zusammen mit Kai Bernstein dafür gesorgt, also der auch aus der Ultraszene kommt, der zusammen mit Kai dafür gesorgt hätte, dass auch noch zwei Ex-Ultras jetzt im Präsidium sitzen. Das fand ich so ganz nett, das kam gleich am Anfang, gerne Bomberjacken und Springerstiefel trägt und das mit modischen, modischen Vorlieben begründet hat.
Ja.
Und über den quasi die Ultras immer mehr Einfluss nehmen würden und der unliebsame Mitarbeiter bedrohen würde, die dann quasi so Nachrichten aus der Szene kriegen würden, wir wissen, wo du wohnst. Und angeblich gab es da Verfahren, danke. Einer externen Kanzlei, es ist aber nichts passiert, da ist gar nichts passiert. Danach gab es irgendwie noch angeblich nochmal eine Anhörung mit den Geschäftsführern. Und das Einzige, was da passiert ist, dass die Liste mit den Namen der Mitarbeiter, die gegen diesen Funktionär ausgesagt haben, bei der Ultraszene gelandet sein soll. Angeblich ist dieser Funktionär auch für das Chaos mit dem Trikot zum Anfang der Saison verantwortlich. Da kamen wohl auch viele, also für die Profis mit falschen Logos oder falsch aufgedruckten Logos und falschen Namen und Nummern und sowas an. Und dann halt die lustigen Streifen auf dem Rücken. Mhm. Und verbunden wurde das Ganze dann mit der Tatsache, dass wir ab sofort ja auch eine erstmal Mitgliederexklusive Bomberjacke im Shop haben.
Ja. Die du dir auch schon bestellt hast.
Detail.
Die du dir auch schon bestellt hast, richtig?
Ja, ich hatte allerdings natürlich den Hinweis nicht gelesen, bestellt ihr euch eine Nummer größer. Und als sie dann da war, habe ich dann auch wieder gewusst, warum. Ja, es sind Bomberjacken. Bomberjacken sind in der Mitte sehr körpereng geschnitten.
Das heißt, die sitzt jetzt wie so eine aufgesetzte Schwimmweste bei dir.
So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber
ja. Bauchfrei?
Auch nicht. Es ist nur sehr, okay. Hauteng.
Okay, ja. Ich kann es mir ungefähr vorstellen. Sehr, sehr schön.
Du Arsch.
Nice, mein Jesus. Naja. Ja. Aber zurück zu dem Artikel, David. Es wurde ja in dem Artikel gar kein Name genannt, ne?
Nein, und als letztes stand auch, der Artikel wäre von einem Autor, der normalerweise nicht über Sport schreibt. Und deshalb jetzt, aus Gründen der Sicherheit ungenannt bleiben möchte. So. Gut. Also sie taten so, als würden Schlägertrupps der Ultras durch die Stadt ziehen und jeden, der irgendwie Kritik übt, was auch immer machen.
Ja, du bist ja mittlerweile auch relativ, sagen wir, breit vernetzt, jetzt nicht unbedingt in der Ultraszene, aber du kennst ja mittlerweile genügend Leute auch, die sehr nah dran sind am Verein. David, Butter bei die Fische, wie man hier oben im Norden immer so schön sagt, ne? War das ein Artikel, um Stimmung zu machen, oder ist an diesem Artikel tatsächlich was dran? Wie würdest du es einschätzen? Oder was wurde dir so zugetragen?
Also erstmal war dieser Artikel ja so geschrieben, dass sich jeder beim Durchlesen denken konnte, um wen es geht.
Ja.
So. Weiß jetzt nicht, ob wir den Namen hier unbedingt nennen müssen. Funktionär aus der Ultraszene, der für Merchandise zuständig ist. Da kommt jeder drauf.
Rasiert und scheiteltragend.
Was ich so mitbekommen habe, ist, dass es sehr kontrovers diskutiert wurde.
Okay.
Weil, man kennt die Ultras, die haben eine bestimmte Wertevorstellung. Mögen alles nette Menschen sein, aber die haben halt einen festen Wertekanon, nach dem sie handeln und leben.
Ja.
Was dann für andere Leute nicht ganz einfach sein kann.
Ja.
Andererseits liest sich das ganze Ding aber auch einfach wie so, das zitiere ich jetzt mal von Blue Sky, ich weiß gerade nicht, wer es geschrieben hat, schöne Grüße, ein bezahltes Hit-Piece, um vor der MV nochmal ordentlich Stimmung zu machen.
Genau. Ehrlich gesagt, so habe ich das auch aufgefasst. Also es schlägt so ein bisschen auch, wie gesagt, wir wissen nicht, ob was dran ist und ob die Vorwürfe, die darin gemacht werden, ob die nun begründet sind oder nicht, können wir von hier aus nicht wirklich beurteilen. Aber das ganze Ding, wie es geschrieben ist, gehe ich auch in deine Richtung, dass sich das schon so liest, als ob da einfach Stimmung gemacht werden soll aus einer ganz speziellen Ecke, ne?
Ja, definitiv. Also ich schätze mal, dass der betreffende Mensch, also das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, dass dieser Mensch im Umgang vielleicht nicht ganz kuschelig weich ist.
Ja.
Dass das nicht immer alles flauschig abläuft, aber so wie in diesem Artikel, dass dann die Mitarbeiter alle bedroht werden und alle haben Angst vor ihm und die Liste, die sich über ihn beschwert hätte, wäre endlos lang und dieses mit den, ach ja, und jetzt gibt's halt die Bomberjacken, aber die trägt er ja nur aus modischem Vorlieben.
Ja.
Das halte ich persönlich, also Achtung, persönliche Meinung für Quatsch.
Also was ich auch sehr bezeichnend finde, ist, das war ja, glaube ich, war das Morgenpost oder Tagesspiegel?
Berliner Morgenpost.
Ja, dass das ausschließlich in der Morgenpost erschienen ist und dann, ich sag mal, so ein Gewaltblatt wie die Blödzeitung, ne, da gar nicht sofort drauf angesprungen ist. Normalerweise sind das die ja eigentlich, die da sofort, wenn es zu ruhig wird, bei Hertha immer mit solchen Dingern um die Ecke kommen. Aber wenn selbst die nicht wirklich was darüber schreiben und das auch nicht aufgefasst haben, ne, dann... Ja, dann kann
das
man sich.
Das Medium kommt noch dazu, ja. Also, das ist, wenn es BZ oder was gewesen wäre, hätte man. Wäre es im Tagesspiegel gekommen, dann hätte man es ernst nehmen müssen.
Mhm.
Morgenpost ist jetzt für mich leider kein wirkliches Qualitätsmedium.
Mhm.
Also, die Fußballabteilung ist okay.
Ja.
Ja, die haben ja auch einen relativ guten Podcast und so. Aber das ist von der Qualität klar unterm Tagesspiegel.
Ja.
Und wenn dann ein so Artikel so reißerisch da erscheint, dann weißt du, das kommt irgendwo aus irgendeiner bestimmten Richtung.
Ja, definitiv. Das ist wieder ein klassisches Beispiel von lancierten Geschichten, ne? Und hatten wir all die Jahre immer wieder vor jeder MV oder vor jeder Jahreshauptversammlung tritt immer wieder auf. Wir gucken mal, was kommt. Aber geil ist halt, dass es genau jetzt, ne, wo halt diese Merch-Line halt auch rauskommt mit dem, wie gesagt, deine Bomberjacke. Und dann geht es auch genau darum in diesem Artikel. Das ist schon beeindruckender Zufall, ne?
Naja. Also ich muss schon sagen, mit meinen kurzgeschorenen Haaren und wenn ich dann diese Bomberjacke trage, ich sehe schon aus wie so ein kleiner Nazi.
Naja, eher wie so ein Bomberbärchen, würde ich jetzt sagen. Aber nun gut.
So knuddelig bin ich gar nicht. Das behaupten immer nur alle. Ich bin gar nicht so knuddelig.
Bevor wir weiter gleich über dich sprechen, David, noch mal einmal, ich möchte noch ganz kurz einmal deine Meinung zu Yunus Ünal hören. Der ist ja jetzt gerade auch die letzten ein, zwei Wochen extrem durch die Berliner Medien getigert, weil der gehandelt wird als ein Spieler, der nicht nur Linksverteidiger bei uns in den U-Mannschaften ist, sondern auch vom türkischen Verband angefragt wurde, ob er nicht für die spielen möchte in der A-Nationalmannschaft. Und jetzt natürlich, wo wir, und damit der Bogen zum Bochum-Spiel, wo Seevolk ausgefallen ist, war Ünal die logische Konsequenz für viele, muss spielen, muss auf jeden Fall mit nach Bochum, nicht nur in Kader rein, sondern direkt von Anfang an spielen. Der Mann hat offenbar nur noch Vertrag bis Sommer 26, also die laufende Saison noch, und ist dann wahrscheinlich, was heißt ablösefrei, ist ja ein Jugendspieler, ne? Gelten ja noch ein bisschen andere Richtlinien.
Richtig, aber wollte ich gerade sagen, der hat meines Wissens nach gar keinen Profivertrag.
Ja, so. Erzähl mir, was du glaubst, warum der Mann nicht mitgekommen ist. In der Frage auf der PK vor dem Spiel wurde Leitl danach gefragt. Er sagte relativ stringent einfach, ist auf die Frage, ob Ünal ein Thema wäre, sagt er einfach, nö. Und damit war das Ding eigentlich vom Tisch. Ich musste sehr lachen. Wie siehst du es?
Kurz gesagt, denke ich, dass, also Leitl hatten wir ja schon öfter, dass der an seinen Spielern festhält und nicht so für die Einbindung von Jugendspielern bekannt ist. Mhm. Kurz gesagt, denke ich, dass Leitl ihn nicht für besser hält als seine Alternativen und ihn deshalb nicht mitgenommen hat.
Ja.
So. Da wird keine große. Bei Hertha ist ja gerne mal so, ja, und den wollen sie nicht und den mobben wir jetzt raus und bla bla. Mhm. Ich glaube, das war eine reine Trainerentscheidung. Der hat den einfach nicht gesehen, nicht für bereit erklärt. Und du siehst ja, die Spieler, die Jugendspieler, die spielen dürfen. Wer darf spielen? Ja. Kenneth Eichhorn, ja, das ist aber auch ein Ausnahmetalent.
Ja.
Vielleicht ein Jahrhunderttalent.
Ja.
Wollen wir es hoffen. Also, Real Madrid, ab 120 Millionen können wir reden.
Ja.
So wird er ihn halt nicht einschätzen. Und dann stellt er lieber einen seiner Lieblingsspieler wie Karbovnik nach links.
Hm. Zu Karbovnik kommen wir gleich noch.
Nein, bitte.
Aber
nicht.
Es ist faktisch ja wirklich so, Leitl ist nicht dafür bekannt, nicht nur nicht einen Jugendspieler einfach mal eben so in den Ring zu werfen, sondern er ist ja auch jemand, der, wenn einer noch nicht großartig mittrainiert hat und nicht auch schon mal irgendwie im Testspiel irgendwie dabei war oder da irgendwie gezeigt hat oder auf sich aufmerksam gemacht hat, dann ist er nicht dafür bekannt, irgendwie ein neues Eisen ins Feuer zu werfen, um es zu schmieden.
Und, und selbst dann hast du es extrem schwer, guck dir Krattenmacher an.
Absolut.
Der war der Vorbereitung super, der hat die ersten paar Spiele Stamm gespielt, auf einmal war der weg vom Fenster.
Ja, worauf ich eigentlich auch nur hinaus wollte, ist faktisch mit der Maßgabe, okay, wir wussten alle, Seevolk fällt aus, ne? Leider schon wieder eine neuerliche Verletzung bei einem unserer Spieler. Als das in den sozialen Medien und auch in der Presse Land auf Land ab losging, Ünal wäre doch die einzige logische Schlussfolgerung, habe ich mir irgendwie auch gleich gedacht, ja, sorry, aber es ist halt, wir haben von dem wirklich, wenn man jetzt nicht bei der U19 oder der U23 dabei ist ständig, dann haben wir Fans noch gar nichts von dem gesehen. Der Trainer hat sicherlich ein bisschen mehr gesehen, aber der wird es vermutlich am besten entscheiden können. Und wir sind da noch lange nicht bei so einer, was ich dann auch gelesen hatte, ja, wir verlieren dann immer die ganzen guten Talente wie Lukas Ulrich oder Netz oder Mittelstädt oder wen auch immer. Ey, sorry, da sind wir noch lange nicht, würde ich sagen.
Ja, also lustigerweise geht es ja immer um Linksverteidiger.
Ja.
Irgendwie immer.
Ja.
Lustigerweise ist aber auch jeder, der Linksverteidiger spielen kann, bei uns gleich mindestens Roberto Carlos.
Ja, genau. Also ich mache mal eine Vermutung auf, ne? Kann ja auch durchaus sein, also Hertha hat ja so ein bisschen, sagen wir, an Strahlkraft bei manchen Talenten auch verloren. Wir haben ja in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren öfter auch mal Talente frühzeitig verloren mittlerweile, ne? Ist so. Warum das so ist, müssen wir jetzt hier nicht erläutern. Wäre eine eigene Folge, ne? Aber es ist faktisch so. Es kann ja auch durchaus sein, dass Ünal schon lange intern gesagt hat, ey, ich mach die Saison noch fertig, aber er hat vielleicht schon was weiß ich wo unterschrieben, ne? So, warum sollst du dir da noch einsetzen? Kann ja durchaus sein. Wissen wir doch alles überhaupt nicht. Aber ein Spieler, der mit den Jungs noch nie auch nur mal 10 Minuten gespielt hat, mal 10 Minuten eingewechselt wird, den würde ich ehrlicherweise als Trainer auch nicht sofort da reinwerfen. Also ich meine, der einzige Trainer, den wir mal bei Hertha hatten, der sowas gemacht hat, ist höchstens noch Magath gewesen. Weißt du noch, wie der da... Wen hat er da noch hinten reingestellt, der dann völlig versagt hat, den er fast kaputt gemacht hat? Wer war das noch?
Das war doch einer von den, von Netz oder Ulrich, einer von den beiden, oder?
Ja, irgendeiner. Und er hat vollkommen versagt.
Der wurde ja, dann wieder ausgewechselt. Weil das eigentlich auch wieder ein Linksverteidiger war und den hat er auf rechts gestellt und hat gesagt, ja, der Junge hat im Training guten Eindruck gemacht. Ja,
oder war
der
das sogar?
Eine Minute, ja. Der hatte nie eine Minute Profifußball gespielt und gleich erste Bundesliga und musste halt zur Halbzeit rausnehmen.
Das war, glaube ich, sogar Eitschberger, wenn ich mich richtig erinnere, damals. Das war das erste Mal, dass ich diesen Namen gehört habe irgendwie. Aber wie die Geschichte danach weitergegangen ist, wissen wir ja. Ne?
Meinst du? Also ich glaube. Weiß nur, dass er auf der komplett falschen Seite gespielt hat.
Ja, genau. Der wurde dann als Linksverteidiger aufgestellt, aber rechts. Ich meine, es war Eitschberger. Oder, kann mich auch täuschen, so. Aber ihr könnt uns das mal zuschreiben.
Ja, und Magath wusste nicht mal seinen Namen.
Ja, eben. Das war ja das Ganze. Lächerlich. So, also können wir zumachen, glaube ich, das Thema. Ne? Yunus Ünal, solange man da noch gar nichts gesehen hat, wissen wir alle auch überhaupt nicht, ob das nun ein Riesentalent ist oder nicht. Also sorry,
ganze Diskussion. Ein Punkt da noch. Hm. Das ist Berlin. Jeder Berater hat die Bild auf Schnellwahl und die Jungs auch in der 19 haben alle schon Berater und wenn sie meinen, ach, der Junge verdient zu wenig, meine Provision ist zu niedrig, naja, rufe ich mal bei der Bild an und dann machen wir ein bisschen Druck.
Ja, genau.
Nee, geschenkt. Und wenn er gehen will, soll er gehen. Tschüss.
So, David, du hast jetzt zwei Möglichkeiten, weil jetzt kommen wir zum Bochum-Spiel. Ist ja auch immer so eine Spielshow hier, ne? Du kannst dir jetzt überlegen, ob du einmal mit mir gemeinsam die Hymne singst von Grönemeyer, wenn die Jungs da einlaufen vom VfL, oder ob du mir was über deine Erektionsprobleme erzählen möchtest.
Okay, wir machen das folgendermaßen. Ich denke drüber nach und in 5 Minuten bin ich wieder da, weil ich muss jetzt tatsächlich die Hühner zumachen.
Alles klar.
Erektionspunkt, du bist auch ein Vogel, ey. Womit habe ich dich verdient? Bis gleich.
Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt, ist es besser, viel besser als man glaubt. Tief im Westen, oder wie Grönemeyer immer singt, so lispelt, tief im Westen. Du bist keine Schönheit, vor Arbeit ganz grau. Liebst dich ohne Schminke, bist eine ehrliche Haut. Leider total verbaut, aber gerade das macht dich aus. Du hast einen Pulsschlag aus Stahl, man hört ihn laut in der Nacht. Bist einfach zu bescheiden, dein Grubengold hat uns wieder hochgeholt. Du Blume im Revier, Bochum, ich komm aus dir. Bochum, ich häng an dir. Ey, Glück auf!
So.
Da bist du ja wieder.
Zu den Hühnern muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Mhm. Meine Mutter wohnt mit meiner Schwester, ist ja, auf dem Dorf, also zumindest am Rande einer Kleinstadt. Und bis letztes Jahr war hier die Straße tatsächlich nur Sand und Schotter. Ist, glaube ich, auf offiziell nur ein Feld-Wald-Irgendwas-Weg. Mhm. Und die haben halt eine alte Bauernkarte und so ein 1000 Quadratmeter Grundstück und 7 Hühner, 6 Enten, 3 Katzen. Und weil die gerade weggefahren sind, hüte ich hier halt das Haus die nächsten Tage. Mhm. Und das habe ich Jasmin erzählt, also unsere Jasmin.
Ja, liebe Grüße, Jasmin.
Nee, die wird mir schön, nee. Pass auf, weißt du, was die gesagt hat?
Was denn?
Ja, dann können wir dich ja für Bauer sucht Frau anmelden.
Hat sie
Danke,
doch.
Jasmin.
Hat sie doch recht. Du bist dann der neue
Arschlöcher.
Du bist dann der neue Käse-Arne.
Oh Gottes Willen. Um Gottes Willen. So viel zu meinem Erektionsproblem.
Ja. Gut. Sollen wir das noch schnell fertig machen mit den Erektionsproblemen? Ich will es kurz aufklären. Ich weiß nicht, hat man das im Stadion überhaupt gesehen? Waren das TV-Werbebanden? Ich sage das Unternehmen jetzt mal nicht, weil ich will keine Werbung machen, aber die warben die ganze Zeit mit: Hast du eigentlich Erektionsprobleme? Schnell, verlässlich, diskret. Und dann halt eben die E-Mail-Adresse. Das war die dominierende Werbung. Wirklich schlimm. Hattest du das gesehen?
Nein, tatsächlich nicht. Ja. Aber das hätte total gepasst, weil wir waren auf der, die Gästebereiche waren auf der Vonovia Westtribüne und Bochumer Stadtwerke Südtribüne.
Ja.
Und jeder Freistoß, jedes Mal, wenn der Schiri Luft geholt hat, wurde von irgendeiner Firma präsentiert. Das ist wie in Kiel.
Geil finde ich auch, dass Vonovia ist ja als Wohnungsgesellschaft, ne, ist ja jetzt auch nicht unbedingt, sage ich immer nur positiv in den Medien dargestellt worden. Ne?
Das ist mit der beschissenste Vermieter, den du haben kannst. Ja.
Ich wollte es nicht so deutlich sagen, aber finde ich schon krass, dass man das auch auf dem Trikot hat, ne? Gerade in so einer Anne Kastropper, wie man so schön sagt. Wie war denn das Stadion überhaupt für dich? Hat das Spaß gemacht? Ihr seid ja, glaube ich, mit dem Auto gefahren, weil der Hauptbahnhof gesperrt ist immer noch.
Ja, nee, wir wären auch so mit dem Auto gefahren.
Ja, okay. Das
ist dann einfach entspannter. Ja, wir sind aus Hannover mit dem Auto gefahren.
Mhm.
Und ja, wir sind ziemlich gut durchgekommen und du fährst ja dann direkt. Achso, das warst du da schon mal?
In Bochum selber
direkt,
nicht.
Also ich war in Bochum. Stadion.
Ja.
Steht ein Parkhaus.
Ja.
Da sollen alle Gästefenster drin parken. Neben dem Parkhaus ist eine, ist es Merkur? Ich glaube, Merkur-Spielarena oder sowas.
Mhm.
Also, so, gefühlt genauso groß.
Ja.
Und daneben ist Starlight Express.
Starlight Express! Starlight Express!
So, ich ziehe jetzt den Zorn von vermutlich 90% unserer Zuhörer auf mich. Ich habe keine Ahnung, was Leute an Musicals finden.
In Hamburg läuft gerade das Michael Jackson Musical. Ich würde da wahnsinnig gerne mal reingehen, aber es möchte niemand aus meiner ganzen Mischpoke möchte da mit mir reingehen. Das ist wirklich schade.
Also wenn du mich einlädst.
Dann kommst du mit. Neulich haben sie, weil da will offenbar keine Sau reingehen. Wahrscheinlich aus guten Gründen, keine Ahnung, aber mich würde es wirklich interessieren. Neulich haben sie geworben, dass man quasi zwei Tickets zum Preis von einer kriegt. So düster ist es da offenbar schon um die Vorbestellungen. Naja.
Dann komme ich. Also wenn ich eingeladen werde, komme ich mit.
Gut. Schenke ich so, uns beiden zu Weihnachten. So.
Wo wollten wir jetzt hin?
Wir wollten Bochum. Parkhaus.
Du bist keine Schönheit. Vor Arbeit ganz grau. Ich kenne die Scheißmelodie nicht.
Der alte Grönemeyer-Song. Das ist ja wirklich. Der Song ist ja wahrscheinlich. Weiß nicht, aber da war ich ja noch ganz, ganz klein. Selbst mein Vater hatte irgendwie das noch als LP zu Hause und das lief dann zu Hause. Und ich bin damit so ein bisschen aufgewachsen. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie in Bochum. Also ich wollte dieses Jahr ja endlich mal hin. War ich noch nie, aber der Song geht ja wirklich so, ne? Und ich versuche, obwohl ich keine Stimme im Moment habe, aber ich versuche es wirklich so ein bisschen Grönemeyer-mäßig oder Grönemeyer-esk zu machen. Der lispelt ja auch so geil an manchen Passagen. Der singt ja nicht tief im Westen, sondern er singt tief im Westen.
Tief im Westen.
Wo die Sonne
verstaubt. Wo die Sonne verstaubt.
Ist es besser.
Viel besser.
Als man glaubt.
Tief im Westen.
Tief im Westen. Tief im Westen.
Ich muss sagen, ich mag Herbert. Ich mag Herbert.
Ich auch. Ich höre mir das privat wirklich nicht an, aber es ist schön. Und die Hymne ist wirklich gut. Und ich weiß nicht, wieso. Ich habe überhaupt keine Beziehung zum VfL Bochum, aber alleine durch die Hymne ist das irgendwie ein Stück weit ehrlich, weil das textlich ist es wirklich gut. Ne? Kann man nichts gegen sagen. Die Hymne erfüllt absolut ihren Zweck. Was ich bei denen überhaupt nicht verstehe, ist, dass sie dann die ganze Zeit auch diese bescheuerte Bayern-Torhymne auch noch spielen müssen, ne?
Ja, weil die ja so super Freundschaft haben, obwohl sie da jedes Mal mit 7-0 abgeschlachtet werden. Ja, also tatsächlich, die waren alle sehr freundlich, sehr entspannt. Vorm Stadion ist direkt ein, ich glaube, Marriott oder sowas. Da haben sie dann Azubi an Grill gestellt, also einen kleinen sag mal, bist du bald fertig?
Ja.
Ich erzähl dir gerade was.
Ja, erzähl mal weiter.
Also einen kleinen Grasgrill, ne, weißt du, irgendwie mit zwei Brennern, ja, oder drei, glaube ich.
Ja.
der hat dann da Bratwurst und Schweinenacken gegrillt. Daneben haben sie noch einen Bierstand, also vom Hotel aus. So.
Ja.
Da, und in dem Hotel sind anscheinend die ganzen Herthaner abgestiegen. Unten in der Bar saßen dann Herthaner und Bochumer durcheinander.
Ja.
Schweinenacken war sehr gut. Sehr, sehr gut, muss man sagen.
Ja.
Auch wenn der Junge echt überfordert war. nee, also die nach dem Besuch muss ich sagen, ja klar, die haben sich dann über uns lustig gemacht, weil sie Tore, bla bla. Ist ja egal, das machen wir auch, wenn.
Ja, klar. Ne?
So, ich muss sagen, nach dem Besuch sind die mir tatsächlich sehr sympathisch. Wir haben uns auch mit ein oder zwei unterhalten.
Ja, aber ist schon, ja. ist schon so ein Auswärtsspiel, wo man wirklich auch als Auswärtsfan einfach noch rumlaufen kann, ohne irgendwie großartig Probleme zu kriegen. Ne?
Also grundsätzlich sind ja sowieso alle blau-weiß.
Ja.
Ist sogar, glaube ich, derselbe Blauton.
Ja.
Es kriegt also keiner mit und also zu keinem Zeitpunkt habe ich mich da irgendwie unwohl gefühlt.
Ja, das ist schön. Sowas mag ich gerne, ja.
Also es war verdammt viel Polizei da, ja, aber die waren nur wegen unseren Ultras.
Mhm.
Aber ansonsten war das wirklich, ja gut, es war nur die kurze Strecke vom Dings vom Parkhaus zum Stadion. Ich habe aber auch von niemandem irgendwas großartig Negatives gehört.
Ja.
Ganz viele haben ja da geschlafen und sind da rumgelaufen und es war alles gut.
Ah, das ist schön. Ich beiß mir echt in den Arsch, dass ich das nicht geschafft habe, dahin zu fahren. Gott sei Dank konnte ich die Karten, gut, war klar, dass man die noch los wird. Aber nochmal danke an dieser Stelle an Alex, unseren Ticket-Wizard, der die auch gleich wieder losgeworden ist, meine drei Tickets. Ich wäre da gerne hingefahren, aber nun gut, ich hoffe, oder
der ist nicht tatsächlich so schnell losgeworden, dass ich gar nicht mehr die Chance hatte zu sagen, hier, ich bräuchte vielleicht ein oder zwei.
Ah, okay, alles klar.
Der war tatsächlich verdammt schnell.
Ja, sehr geil auf jeden Fall. Macht einen geilen Job, finde ich, ne, bei uns im OFC, wie der uns immer irgendwie alle mit Tickets versorgt, das ist schon ziemlich geil. Also nochmal, danke, 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 tausendmal danke, Alex, sehr geil.
Du bist das Himmelbett vertauben. Und
du hast einen Pulsschlag aus Stahl. Liebst dich ohne Schminke.
Oh, das war jetzt perfekt. Ja. Das war perfekt. So hört es sich original an.
So, Spiel. Lass uns mal zum Spiel.
Nee, lieber nicht. Ja. Oh Gott, nein.
Wir hatten es ja schon angesprochen.
Erstes Tor scheiße, zweites Tor scheiße, drittes Tor scheiße. Der Elfmeter war, Entschuldigung, das war keiner.
Ja, Cousins und Seevolk von Anfang an war klar, spielen nicht mit, beziehungsweise Cousins war ja kurzfristig ausgefallen. Man weiß gar nicht, wieso. Hast du mitgekriegt, warum?
Der hat
Oberschenkel irgendwas, ne?
Genau, einen Schlag auf dem Oberschenkelmuskel gekriegt und ist deshalb nicht mitgefahren.
Mal wieder so eine Soft Tissue Injury haben wir ja leider sehr häufig und dann kriegt man das innerhalb von einer Woche irgendwie nicht in den Griff. Also ich sag mal, Schlag auf den Oberschenkel, Pferdekuss vermutlich, sollte man schon eigentlich hinkriegen, dass der dann spielbar ist, aber nun gut. Dafür Kabovnik und vor allem Seguin, der, sagen wir, der Leitl'sche Heilsbringer, ne, ist herabgestiegen von der Wolke des Erfolgs, die ihn ja in seiner ganzen Karriere irgendwie immer mitgetragen hat, ist er heruntergekommen, hat sich in die Hertha-Klamotten geschmissen, hat für seinen alten Buddy Leitl die Knochen nochmal ins Gefecht geworfen. Wie fandst du den?
Oh, du willst gleich mit Seguin anfangen, ja?
Ich will, auf jeden Fall, ich will die Latte hochstecken.
Das ist der kontroverseste im ganzen Haufen.
Mhm.
Es haben mir jetzt sehr viele Leute auch auf Blue Sky und so geschrieben, dass ich im Prinzip keine Ahnung von diesem Spiel hätte und Seguin wäre total super gewesen und quasi die ärmste Sau, weil alle anderen um ihn herum so schlecht waren.
Mhm.
Also nach dem Spiel waren die Stadiongänger, zumindest die in meiner Umgebung, sich alle einig, hat der Typ überhaupt gespielt? So, also das ist das, was aus Stadionsicht. Ist ja schön, wenn ihr das am Fernseher anders gesehen habt, aber aus Stadionsicht war der einfach nicht vorhanden.
Mhm.
Ach so, doch, er durfte dann irgendwie sämtliche Standards schießen und die waren alle scheiße. Das haben wir mitgekriegt, aber ansonsten.
Okay. Gut, dann lass uns direkt bei Seguin bleiben. Ich sehe es ein bisschen zweigeteilt. Ich finde, die Standards fand ich sehr, sehr dufte von dem geschossen. Die waren wirklich gut. Es ist endlich mal einer, der offenbar weiß, der Outcome war immer nicht so besonders gut, weil da, wo er hingeschossen hat, leider nie einer stand. Aber er hat zumindest bei seinen Ecken, hat er faktisch immer genau dahin gezwölft mit einem schönen, scharfen Schuss und trotzdem ordentlich Effet drin, dass der eigentlich perfekt auf den zweiten Pfosten runtergekommen ist. Da hätte halt nur mal irgendwann mal einer mit dem Kopf hingehen müssen. Also geil geschossen und waren die schon.
Siehst du, ich sehe es halt genau andersrum. Er hat halt immer dahin geschossen, wo keiner stand.
Ja gut, kann man dann wahrscheinlich auch so sehen, aber ich würde mir da wünschen, weil grundsätzlich, wenn du das mal mit anderen Mannschaften vergleichst, dann schießt der schon geile Ecken. Unsere Jungs wissen offenbar, und da können wir gleich irgendwie über den Standardtrainer wieder diskutieren, wo die teilweise rumstehen, ist halt schon echt fürchterlich. Weil die Seguin-Ecken, die waren schon gut geschossen. Also jede andere Mannschaft, gerade weil die auch echt schlecht von Bochum verteidigt waren. Bochum war da vor dem Spiel auch für bekannt, ne? dass sie in der Abwehr wirklich schlecht sind. Hat man auch in diesem Spiel tatsächlich gesehen, auch wenn wir sie, klar, ist jetzt ein hohes Ross, ne, von dem ich gerade herabsteige oder herabspreche, aber hat man faktisch auch gesehen, wir waren halt einfach nicht gut genug in der. Aber anderes Thema. Seguin hat die Dinger da wirklich gut geschossen. Wenn du da stehst, wo der Ding runterkommt, dann machen wir die Buden, aber gut.
Ja, wenn er dahin schießt, wo Leute stehen, dann machen sie die auch. Aber kurze Anekdote, vorm Spiel hat uns noch ein Bochum-Fan gesagt, der Grund, warum Bochum so scheiße ist, ist, dass sie keine Stürmer hätten. Schöne Grüße an Sportkamerad Unjeka. Seguin, der ist in, pass auf, ich habe hier gerade die Statistik, der ist in 69 Minuten, nice, 8,85 Kilometer gelaufen, mit einem Topspeed von,
28,34.
Richtig. So viel zu Schnelligkeit, ja. 70% Passquote ist okay, ist nicht überragend, ist okay. 38% Zweikampfquote.
Das ist unterirdisch für einen Sechser.
Das ist absolut unterirdisch.
Ja, das stimmt.
Und nur 50% gewonnene Luftzweikämpfe. Dementsprechend fühle ich mich in meiner Analyse bestätigt. Weil für mich ist ein Sechser immer noch zuallererst als defensiver Mittelfeldspieler zu verstehen. Und da kann er ja von da aus den tiefen Spielmacher geben. Aber erstmal muss der auch verteidigen können.
Ja, sehe ich auch so. Du hast es im Stadion gesehen, ich habe es live gesehen. In den Highlights kommt es leider nicht so richtig raus, ne? Aber das erste Tor, ne, haben sich ja jetzt irgendwie alle drüber aufgeregt, was da Kabovnik da macht, ne? Aber schlussendlich ist es doch faktisch so, dass in dem ganzen Anspiel, das Bochum da macht, wo ist denn da eigentlich unser Sechser, in dem Fall Seguin, ne? Das ist halt genau über sein Zentrum gelaufen. Und da war er halt meilenweit nicht. Und wenn du dir da nochmal anguckst, warum die ganze Abwehr so auseinandergerissen wurde, weil wir offenbar frühzeitig überspielt wurden, Seguin war vollkommen positionsfremd, will ich ihm jetzt nicht unbedingt ankreiden, er hatte auch lange nicht gespielt. So, erstes Spiel, ne, will ich auch mal so, aber geschenkt. Aber dass dann natürlich irgendwie Leistner, der auch echt kein gutes Spiel hatte, aber in dieser Situation natürlich rausgerückt ist, um halt irgendwie, weil er dachte, er muss den Sechser ersetzen, ne. Auch alles gut, aber dann irgendwie sich in dem Moment über Kabovnik
aufzuregen. Mit Eichhorn, an diesem Punkt muss ich dir mal recht geben, das war ein Scheißspiel von Leistner.
Ja.
Da hast du ausnahmsweise mal recht.
Ja.
Seguin war nicht da, Leistner ist rausgerückt und dann ist aber Eichhorn auch auf die Position von Seguin und dann haben sie zu zweit versucht, an diesen Kopfball ranzukommen.
Genau.
Und dass Kabovnik den am Ende reinmacht, das passt dann zum Tag von Kabovnik, weil der hat auch scheiße gespielt. Deshalb heißt es, kriegst du schon in der Jugend eingeimpft, Ball immer neben das Tor klären und nicht auf das Tor.
Ja.
Genau aus dem Grund, damit das nicht passiert.
Der ist halt auch in dem Moment, ich will gar keine Lanze für den brechen, weil er ansonsten wirklich auch unterirdisch gespielt hat. Aber in dieser ersten Situation, wann war das? 9. Minute, also früh, glaube ich, ne? 9., 12., wann waren das? 0-1, keine Ahnung. Früh, 13. So. Der war das erste Mal wahrscheinlich seit Lichtjahren, war der das erste Mal, weil er eigentlich gut draufgeschoben hatte, ne, weil er gesehen hatte, dass Leistner und alle und da er auch irgendwie da auch einen vorgeschoben hat, er hat ja mitgeschoben, er hat das ja alles richtig gemacht, ne, aber er war halt überrascht, der stand halt dann irgendwie im Fünfer, plötzlich mittig vor seinem eigenen Tor und scheiße, der Ball kommt da auch noch hin. Das macht er wahrscheinlich auch im Training nicht häufig, ne, weil er das auf der Position sonst gar nicht macht. Also da muss ich ihn leider wirklich so ein bisschen in Schutz nehmen. Und da bin ich auch gleich bei meiner Kritik. Wenn Leitl am Ende auf der Abschluss-PK, ne, also nach dem Spiel, darüber dann oder im Interview auf Sky, dann glaube ich, war das, dann sagt, ey, den Ball kann man aber auch denn irgendwo in die Wolken klären. Ja, dann hat er grundsätzlich recht, aber das ist nicht richtig, weil er hätte davor, wie wir es auch gerade getan haben, locker noch 2, 3 andere Leute aufzählen können, die Karbovnik überhaupt erst in diese Situation gebracht haben.
Ja, Seguin und Leisner. Eichhorn nehme ich da raus.
Ja.
Der hat das gemacht, was er machen sollte. Er ist nicht an den Ball gekommen, ja, ja. Gut, aber der stand da, wo er hätte stehen müssen.
Ja.
Ja, aber dass man den Ball nicht aufs Tor, sondern es neben dem das Tor klärt, dass Karbovnik ist auch gelernter Innenverteidiger, Linksverteidiger, das ja. Weiß der auch.
Ja, ja, definitiv, aber er macht es halt zu selten, ne? Das ist, ja. Muss er sonst halt nicht. Naja, gut. Hm.
Also, das war dann halt der Letzte in der Kette.
Ja. So, zweites Tor, Gegentor, 0-2.
Riese. Das habe ich schon im Stadion gesehen. Das habe ich jetzt in den Highlights auch nochmal gesehen. Das geht einzig und allein auf Reses Kappe.
Absolut. 32. Minute, 2-0 durch den Konter, weil Rese in der Mitte, also wirklich faktisch in der Mitte des Spielfelds, den Ball vertändelt.
Wir beachten dieses Wort Mitte. Ja, mhm. Da kommen wir damit gleich nochmal zu.
Genau. Und auch nach dem Spiel, er war relativ lange bei Sky im Interview. Klar, er hat auch ein bisschen provokante Fragen gekriegt. Er war, glaub ich, so ein bisschen dann auf, sagen wir, er hat die Nackenhaare ein bisschen aufgestellt. Aber wenn er dann da steht und sagt, naja gut, also ich verliere halt vorne in der Mitte den Ball und dann sind da ja, also da sind ja noch 6 Leute noch hinter mir. Irgendwie so nach dem Motto, das muss ja okay sein, wenn man mal einen Ball verliert. Ja, nee. Wir waren in dem Moment, wo du auf Höhe der Mittellinie den Ball verlierst, oder sagen wir kurz davor, waren wir direkt in einem 2-4 Unterzahlverhältnis gegen Bochum. Ne? Also die sind mit 4 Leuten direkt draufgegangen und wir hatten nur noch Dardai und Leistner hinten. So, und die mussten das dann verteidigen. Also es geht ganz klar auf Riese, das ganze Ding.
Wenn man sich das mal anguckt, er verliert den Ball.
Ja.
Er hat die Geschwindigkeit, er läuft auch noch mit dem Ball mit, hat die Chance reinzugrätschen, tut es nicht.
Ja.
Läuft bis zu unserem eigenen Strafraum, steht dann da rum, nimmt auch noch die Arme hoch und guckt zu, wie Leisner und Dardai nicht an den Ball kommen.
Ja.
Gut, muss man sagen, Onyeka, große Verbeugung, ganz großes Kino.
Macht der groß, definitiv.
Aber der Junge ist erst 18.
Ja, irgendwo habe ich in den Highlights noch gesehen, da hieß es, und sorry, ich muss schon wieder eine Lanze für Leistner brechen, ne? Da hieß es irgendwie, ja, Leistner geht zu früh runter, weil er dann ja nochmal rübergrätscht, ne? Als ihn Onyeka nochmal kurz vernascht. Ja, gut. Aber wie gesagt, das ist eine Unterzahlsituation von 2-4. Der steht schon im eigenen Strafraum, läuft ja noch mit, obwohl Toni Leistner auch echt nicht der Schnellste ist, weil er fürchterlich langsam ist. Er kriegt den Speed nach hinten aber noch, ne, im Rückwärtslaufen und kann die Grätsche überhaupt noch ansetzen. Ja, sieht doof aus so, ne? Dardai grätscht danach ja, auch nochmal. Aber ey, das Ding ist vorher schon gelutscht, die ganze Situation.
Das geht nicht auf. Ich finde tatsächlich, dass Dardai da unglücklicher aussieht als Leistner.
Ja. Die haben keine Chance gehabt in der Situation, faktisch.
Nee, und das geht nicht auf Leisners Kappe, das Tor ja. Geht auf Reses Kappe,
ja.
Punkt.
Ja, denke ich auch.
Der war sowieso im ganzen Spiel, der hatte so eine extrem komische Körpersprache. So haben wir schon im Stadion gesagt, sag mal, hat er heute keinen Bock oder was ist mit dem los?
Mhm.
Und
ich fand ehrlich gesagt in dem Spiel, er hat im Interview danach hat er ausgesehen, als ob er irgendeine Überdosis von Zimt und Kardamom hatte, weil er irgendwie einen Yogi-Tee zu viel hatte. So sah er irgendwie aus. Er hat angeguckt, weißt du, wenn die Augen sich so irgendwie so nach außen gucken, so rechte Auge nach rechts und linke nach, also er konnte irgendwie gar nicht die Kamera richtig fokussieren. Das war irgendwie ganz strange.
Ja, also wie gesagt, im Stadion hatten wir alle, das war eine ganz komische Körpersprache.
Ja.
Und wo du sagst, obwohl, lass uns erstmal die Bochum-Tore und dann kann ich über uns abledern.
Ja. Genau, dann war Halbzeit. Es war faktisch ein X-Goals-Wert von 0,36-0,36. Also even, ne? Ich muss auch sagen, aus der eigenen Wahrnehmung heraus war es schon so, fand ich, wir haben kein wirklich schlechtes Spiel gemacht. Wir haben eigentlich schon versucht, das Spiel auch zu machen. Grundsätzlich war es so, dass Bochum, anders als die anderen Mannschaften, die wir zuletzt gespielt haben, die irgendwie alle immer früh gepresst haben, ne, war es so, dass die uns ziemlich viel Raum gelassen haben. Also es war schon die klassische Mannschaft, die eigentlich das Spiel, was wir sonst machen, irgendwie versucht hat zu drehen. Muss aber sagen, wir waren nicht schlecht. Also so kacke, obwohl wir 0-2 hinten waren, haben wir nicht so schlecht gespielt. Das ist halt dumm gelaufen, kannst du sagen.
Ja, sehe ich ein bisschen anders, weil wir können es besser. Ob das jetzt objektiv schlecht war oder nicht, weiß ich nicht. Für unsere Verhältnisse, für das, was wir können, was wir dann halt auch gezeigt haben, dass wir können, war das schlecht.
Ja, also für mich hängt da die Limbo-Stange sehr weit unten. Ne? Also für das, was wir können, genau.
Wenn du in deiner Startaufstellung 3,5 Totalausfälle hast, dann ist das für mich ein schlechtes Spiel. Also Karbovnik, Leistner, Thorsteinsson und der halbe Gröning.
Ja.
Ist leider so. Ich hatte den Eindruck, dass unsere Jungs ein bisschen Dampf gekriegt haben in der Pause, aber dass Bochum noch mehr Dampf gekriegt hat.
Also was ich von Anfang an nicht so richtig verstanden habe, ist, ne, warum wir, wie gesagt, ich meinte ja gerade, ich fand uns eigentlich okay, aber was mir sehr gefehlt hat, war, dass wir, anders als jetzt die letzten zwei Spiele, ne, die wir ja gewonnen hatten, dass wir nicht so richtig auf den Gegner draufgegangen sind. Also irgendwie waren wir wieder so ein bisschen pomadig und haben nicht so richtig...
Also, na, lass uns erstmal das Gegentor abhaken, weil zu unserer Spielweise habe ich gleich auch noch was.
Das 3-0 in der 60. Minute, Toni Leistner, der dann versucht vor, wie hieß der große Hofmann, wie heißt der Stürmer von denen noch, von Bochum, der ja, auf Hoffmann, jeden Fall von hinten gedrückt hat. Toni Leistner ist der Meinung, er will den Ball noch Richtung Torwart laufen lassen, Richtung Ernst, und wird dann einfach von Hofmann, wie auch immer er heißt, überrannt, und der Pass in die Mitte. Und Toni Leistner lässt sich halt echt übelst abkochen. Geht natürlich ganz klar auf seine Nummer, weil er kann den entweder zur Ecke klären oder er haut den Ball halt einfach aus dem Strafraum raus. Aber ich weiß nicht, was er da machen wollte. Also es war vielleicht auch eine Misskommunikation mit Ernst, weiß ich nicht, aber das Ding geht auf seine Kappe.
Er hat offensichtlich darauf gewartet, dass Ernst rauskommt.
Ja.
Und Ernst hat aber die Strecke als zu weit empfunden und wollte da nicht hinlaufen.
Ja.
So, also im Prinzip... Die Idee war richtig, nur Leistner hat quasi ich will jetzt nicht sagen zu früh angefangen abzublocken, aber er hat sich halt dann da abkochen lassen beim Abblocken. Und offensichtlich haben sie, naja, wie gesagt, nimm du ihn, ich hab ihn sicher.
Ja.
So nach dem Motto.
Ja.
Aber wie auch das erste Tor, das geht auf Leistners Kappe.
Ja. Also Toni Leistner hatte halt, ich fand, er hatte ja die letzten zwei Spiele, ich glaube, ich habe es ja letzte Woche auch gesagt, ne, dass ich fand, dass er deutlich verbessert war, aber das war halt ein absoluter Rückfall. Ich glaube, der Kicker hat ihm auch eine richtig schlechte Note gegeben, irgendwie 5,5, glaube ich, hatte ich gelesen. Das ist ja schon echt unterirdisch. Wenn du dir aber anguckst, dass der Mann tatsächlich, weil er hatte letzte Woche noch einen Topspeed, der deutlich unter 30 war, hat er es geschafft, in diesem Spiel, wie auch immer, den aus dem Jungenbrunnen zu schöpfen und den Wert auf 31,36 zu steigern, also über 30 km/h, das ist zwar immer noch langsam, aber für Toni Leistner sind das, das ist, als ob er den Turbo-Boost eingeschaltet hätte. Also er wollte.
Ja, aber als Innenverteidiger 44% gewonnen, Zweikämpfe und 38% gewonnen, Luftzweikämpfe. Das ist als Innenverteidiger, eigentlich musst du damit zum Arbeitsamt.
Ja, absolut. Ich habe ihn ja heute, also wir haben ja gerade gesprochen, habe ihn ja auch so ein bisschen aus manchen Situationen irgendwie rausgelabert irgendwie, aber overall hat er ein grottenschlechtes Spiel natürlich gemacht und das ist ja nicht das erste. So, und ich glaube, ich hatte es schon
also,
mal
wenn
gesagt.
Also wenn du von 16 Zweikämpfen nicht mal die Hälfte gewinnst, also normalerweise hat ein Innenverteidiger so einen Zweikampfwerte von 80% oder so.
Ja, ja. Also nochmal, wir hatten, glaube ich, privat schon mal drüber gesprochen. Ich habe es, glaube ich, auch im OFC-Chat schon mal irgendwie gesagt. Aber Toni Leistner kenne ich wirklich noch, weil er beim HSV gespielt hat. Und der wurde, ich habe extra nochmal nachgeguckt, der wurde 21. Ne? Das ist schon lange her. Also für Fußball ist das ultra lange her, ganze Generationen her. Ne? Wurde er beim HSV schon aussortiert, obwohl die Damen zu dem Zeitpunkt noch nicht mal um den Aufstieg mitgespielt haben. Hat dann tatsächlich keinen Verein mehr in Deutschland gefunden und ist vertragslos nach Belgien zu Truiden gewechselt oder gegangen. Ne? Gewechselt kannst du ja nicht sagen. Er hatte keinen Verein. Die haben ihn noch genommen.
So. Ja, und da ist er auch Stammkraft, Führungsspieler und Kapitän geworden.
Das ist ja auch okay. Und ich glaube, dass der von der Mentalität her, hat er ja auch seine Daseinsberechtigung für Mannschaften, die ansonsten ihre Mannschaft noch nicht so aufgestellt oder noch in der Findungsphase haben. Also wo noch keine gewachsene Struktur ist. Also was wir auch hatten. Ne? So hat es der HSV auch gemacht. Die sind abgestiegen, waren völlig im Umbruch, haben Leute gesucht, die anfangen, den Laden erstmal zusammenzuhalten, damit du eben nicht so wie Bochum in diese Situation reinkommst und Gefahr läufst, in die dritte Liga abzusteigen. Haben wir auch so gemacht, deshalb ist Toni Leistner gekommen. Absolute Daseinsberechtigung, alles gut. Jetzt muss man aber auch mal sagen, Leitl hatte ihn ja vor der Saison schon des Kapitänsamtes beraubt. Er ist ja, glaube ich, nur noch Vizekapitän, richtig?
Ja, ob man das jetzt beraubt nennen möchte.
Er hat ihn auf jeden Fall degradiert, so. Worauf ich hinaus also will, ist, ich
offizielle,
glaube...
Die offizielle Variante ist, dass das in Abstimmung mit allen Beteiligten so gekommen ist, weil Reza halt auch der wichtigste Spieler ist, etc., bla bla.
Gut, wie dem auch sei, es war auf jeden Fall schon ein Wink des Schicksals, der dem guten Stefan Leitl da eigentlich schon hätte auffallen sollen. Ich glaube ja eigentlich, dass Leitl es selber schon gesehen hat, dass aber nur vereinsinterne Ideen dazu geführt haben, dass Toni Leistner und vielleicht auch die Verletzungssituation dazu geführt haben, dass Toni Leistner, obwohl offenbar er gar nicht mehr eingeplant war für die Startelf, ne, weil nur deshalb nimmst du ihm das Kapitänsamt weg, in meinen Augen, dass er jetzt trotzdem wieder Stamm gespielt hat. Aber eigentlich ist seine Zeit in der zweiten Bundesliga bei einer Mannschaft, die um den Aufstieg mitspielen möchte, lange vorbei. Ich meine das nicht persönlich. Ich mag den Typ als Typen. Ne? Ich kenne den ja auch gar nicht. Ich kann ihn gar nicht beurteilen als Mensch. Und das würde ich mir auch nie anmaßen. Aber als Fußballer ist seine Zeit bei einer ambitionierten Mannschaft, die um den Aufstieg spielen möchte und die eigentlich das Spiel machen möchte, weil das ist ja, glaube ich, die Idee, die ja immer kolportiert wird. Da kannst du Toni Leistner nicht aufstellen. Nicht nur, weil der fürchterlich langsam ist und nicht mehr in die Zeit passt, sondern auch, weil der sich am Spielaufbau überhaupt nicht beteiligt. Und dann solche Situationen wie mit Paul Seguin, der eigentlich, glaube ich, gute Ideen hat, weil er ist schon einer, den kannst du anspielen, so wie wir das letzte Saison noch mit Maser hatten, der immer zurückgelaufen ist auf die 6 von seiner 8. Ne? Oder wenn er mal selbst von der 10 gespielt hat, ist er zurückgelaufen, so wie das Cuisance ja auch manchmal macht. Und hat dann angefangen, den Leistnerpass aufzunehmen, frühzeitig aufzudrehen in die richtige Richtung und die erste Kette zu überspielen. Das macht Seguin auch. Aber du hast schon wieder so eine Achse, wo du zwei unfassbar langsame Spieler hast. Damit wirst du nichts in der Liga. Die andere Frage, die ich mir da stelle, wenn du eigentlich siehst, dass jemand wie Toni Leistner überhaupt keinen Wiederverkaufswert mehr hat, weil den wird dir faktisch keiner mehr abnehmen. Den kannst du also nur noch den Vertrag auslaufen lassen, deshalb hat er ja nur noch Jahresverträge. Warum lässt du dann nicht jemanden, mal ganz blöd gesagt, wie Rogel auf der Position spielen?
Weil er noch schlechter ist.
Weiß ich nicht, ob der noch schlechter ist. Drauf geschissen, ja. Ob er noch schlechter ist. Aber
der ist auch nicht
so viel schlechter. Es geht mir nicht darum, ob der besser sein kann, aber er wird nicht sehr viel schlechter sein. Aber du musst doch, und ich glaube, das ist das, was auch Görlich meint, du musst doch einen Spieler, der extrem viel verdient bei uns, wie Rogel, und der noch ewig lang, weiß nicht, wie lange hat der noch Vertrag, bis die Sonne verglüht, keine Ahnung, aber den musst du ja irgendwann mal verkaufen. Dann lass den doch spielen, weil Toni Leistner ist nicht die Antwort darauf. Das tut mir ja leid für Toni Leistner, aber der ganze Umgang da hinten, das ist ja auch, jetzt rede ich mich schon wieder in Rage, aber dann in Verbindung mit Karpovnik,
Ja, aber du kannst nicht fordern, dass wir um den Aufstieg spielen und dann willst du einen Spieler, den niemand haben will.
Ich will das auch. Ja, ich will das auch nicht. Ich will auch nicht, dass Rogel in der Innenverteidigung spielt. Ich denke, ich versuche nur in diese Denkweise von denen reinzukommen, weil um den Aufstieg wollen sie offenbar nicht mitspielen.
Der hat bestimmt auch Einsatzprämie.
Vermutlich. Hoffentlich weiß ich nicht. Aber
der Aufstieg ist sowieso gelaufen.
Ja, jetzt. So,
das, es tut mir leid, ich werde jetzt auf die Schnelle nicht finden, wer das rausgesucht hat. Mhm. Aber ich kannst dich gerne mal melden. Wenn du das warst, dann erwähne ich dich in der nächsten Folge. Aber den Text hatte ich kopiert in unseren Fanclub-Chat gestellt. Deshalb möchte ich den jetzt auch noch mal zitieren. Ein Aufsteiger braucht ca. 60 Punkte. Wir haben 11.
Ja.
Macht bei noch ausstehenden 25 Spielen noch 49 Punkte in 25 Spielen.
Ja.
Das ist ein Schnitt von 1,96 pro Spiel. Den besten Punkteschnitt aller Hertha-Trainer der letzten 30 Jahre hatte Jürgen Röber mit 1,55.
Ja.
Das ist faktisch so. Ja, wenn wir jetzt einen Punkteschnitt von 2 Punkten pro Spiel erreichen, dann steigen wir auf.
Ja.
Aber ich habe langsam meine Zweifel, dass das passieren wird.
In der derzeitigen Verfassung, wie das läuft bei uns?
Ich hab's. Jörg Scherz. Schöne Grüße.
Jörg Scherz, genau. Übrigens sehr guter Blue Sky Account. Ich finde, der Jörg sagt immer sehr, sehr. Und was ich auch sehr schön finde, ist an Jörg Scherz und auch an Koro, den ich auch sehr gerne grüße. Von hier. Die beiden haben sich als wir alle noch gemeinsam auf Twitter waren, haben die sich immer bis aufs Blut auf Twitter gefetzt, hatten immer sehr konträre Meinungen, die aber beide immer, fand ich, sehr gut begründet waren, sehr gut argumentiert haben, haben sich aber immer echt heftig gezofft, haben darüber aber irgendwie eine Gemeinsamkeit gefunden und sind heute, glaube ich, sehr, sehr gut über Blue Sky nicht nur vernetzt, sondern auch befreundet schon fast. Ne? Das finde ich schön. Also die Leute können auch zusammenfinden. Mal so angemerkt. Das, ich lese das immer gerne, wenn die beiden miteinander kommunizieren, ist immer schön.
An der Stelle möchte ich auch mal die Analyse grüßen. Mhm. Die fordert nämlich gerade auf Blue Sky die Bomberjacke lang für Frauen. Also ich bin nicht der Einzige mit dem Modegeschmack, der aussehen wie so ein kleiner Nazi. Schönen Gruß.
Bevor wir gleich noch mal weiter über die Mannschaft reden, ne, wir haben gerade ein bisschen durcheinander. Wir haben noch das 3-1 gemacht, ne, Schula, nach Vorarbeit von, wer war es, war das Rese auf der Seite?
Hat Rese schon auf der rechten Seite. Es sind dann in der 70. Schula für Grönning, Dämme für Seguin und Krattenmacher für Torsteinzeug gekommen. Mhm. Und auf einmal lief's. Mhm. Und warum lief es? Jetzt kommen wir zu dem Punkt, weil wir nicht mehr versucht haben, uns mit Tiki-Taka durch die scheiß Mitte zu kombinieren, sondern, och, links und rechts vom Strafraum, da ist ja noch freier Feldweg, da kann man ja auch laufen. Nein, wir haben gerade das Flügelspiel erfunden und den ganzen Fußball revolutioniert. Ja, ach.
David, ich will mich nicht selbst loben, aber in wie vielen Folgen habe ich davon gesprochen, dass unser Spiel unfassbar eindimensional ist?
In wie vielen Folgen hast du davon gesprochen, dass Torsteinsson der nächste Messi ist? Ja, also.
Zu Torsteinsson möchte ich gleich noch was sagen, aber.
Nein, aber es ist, du hast gemerkt, also Grönning, ich mag den immer noch unfassbar gerne und dem werfe ich auch nichts vor. Gegen den kann ich, also auch wenn er jetzt irgendwie, ich glaube, ein oder zwei Chancen versemmelt hat. Mhm. Ja, merkst du, Schule hat irgendwie gerade Momentum. Sollte vielleicht mal auch in die Startelf kommen. Weil der liefert gerade ab. Mhm. Ja, Dämme, Seguin, ja, Dämme war genauso scheiße. Krattenmacher. Mhm. Maurice Krattenmacher. Mhm. Sobald der drin war, sind Rehse und Winkler nicht mehr in die Mitte gezogen, weil da war auf einmal jemand, der das Spiel machen konnte.
Ja.
Und auf einmal lief es und wir kamen ständig gefährlich vors Tor. Für diese letzten 20, was waren es, 25 Minuten mit Nachspielzeit.
Ja, ich glaube aber, dass das mehrschichtig ist, warum das so gekommen ist. Also erstmal hatte ich schon den Eindruck, dass Bochum sehr viel investiert hat und die waren auch irgendwann platt. Klar, die haben auch so ein bisschen hinten raus irgendwie versucht, Zeit von der Uhr zu nehmen, hatten ja ständig Krämpfe und so weiter, aber die waren auch echt irgendwann durch. Was ich sehr gut finde, ist, dass du mit Krattenmacher denn jemanden bringst, der auch 34 km/h schnell ist, aber der wirklich Speed drauf hat, ne? Heißt jetzt aber natürlich nicht, dass ich finde, und da komme ich mal zu Torsteinsson, der hat die letzten zwei Spiele hat er sehr gut gespielt, habe ich auch gesagt. Vorgestern war er so ein bisschen, ist ihm nicht so viel geglückt. Ich finde aber, wenn die Leute jetzt sagen, dass der sowieso viel zu langsam ist und sonst irgendwie, das ist einfach, das kannst du direkt vom Tisch nehmen. Weil Torsteinsson ist kein langsamer Spieler. Der ist absolut im Schnitt dieser ganzen Mannschaft mit seinen 32,38. Da haben wir Spieler, die deutlich langsamer sind. Das ist nicht das Problem. Ob er gedankenlangsam ist, kann man ihm vielleicht noch irgendwie anhängen. Finde ich aber auch nicht. Bei dem war es faktisch so, der war extrem zugedeckt und der hat vor allem, hat er darunter gelitten, dass der große, der neu ausgerufene Trainergott Seguin ihn einfach auch oft in unmöglichsten Situationen irgendwie ins Spiel gebracht hat. Ne? Also, ich will ihn nicht komplett verteidigen. Der hatte, glaube ich, auch eine unsagbare Note kassiert. Aber so schlimm, wie er jetzt gehandelt wird, fand ich ihn nicht, ehrlicherweise.
Aus Stadionsicht schon. Nur mal kurze Nachfrage. Wer hat denn immer behauptet, dass er langsam wäre?
Ja, aber dann haben wir ja darüber gesprochen, dann haben wir uns das mal angeguckt und dann ist es mal aufgefallen, dass man, glaube ich, nach dem, was, wie man das immer glaubt zu sehen, da offenbar nicht so wirklich das im Detail wirklich einschätzen kann, weil offenbar manche Leute, warum auch immer, physiognomisch einfach langsamer aussehen als andere, aber Torsteinsson ist faktisch kein langsamer Spieler.
Was ich an dieser Stelle mal in den Raum werfen möchte, sind Zweikampfquoten. Winkler bei, weiß nicht, 62%, glaube ich.
Ja.
Grönning noch bei 57.
Ja.
Torsteinsson bei 43.
Ja.
Rehse bei 22.
Das ist deutlich zu wenig. Definitiv. Brauchen wir nicht drüber zu reden.
Ständig in die Mitte. Pass auf. Ja. weil der ständig in die Mitte gezogen ist und sich da ständig festgerannt hat. So, dann kommt Krattenmacher rein. Was hat der für eine Zweikampfquote?
Weiß ich nicht.
100%. Ja, Thorsteinsson kann man, ich verstehe nicht, warum Krattenmacher, was der verbrochen hat, warum der auf der Bank sitzt. Ja, der hat nicht übergeil gespielt, das ist aber ein Junge von, ach, wie alt ist der? 20, glaube ich. Der braucht einfach Spielzeit.
Sehe ich auch so. Der hatte ja am Anfang der Saison, hat er ja häufig gespielt. Ich glaube, das Problem war einfach, dass Leitl grundsätzlich eigentlich anders, als es dann immer aussieht, versuchen wir ja das Spiel zu machen. Ne? Wir wollen ja irgendwie Ballbesitzfußball spielen. Und das Problem an Krattenmacher ist, dass der über seine Geschwindigkeit genauso wie Winkler eigentlich gar kein Ballbesitzfußballer ist. Zumindest erscheint es so. Ne? Und die Trainer denken irgendwie, die kannst du halt, wenn du hinten liegst, dann ab der 70. Minute bringen. Also klar, Winkler, blödes Beispiel, der spielt jetzt die ganze Zeit, aber hätten wir einen anderen Außenstürmer, würde Leitl den unter Garantie auch erst zum Ende des Spiels bringen, wenn der Gegner platt ist. Und deshalb bringt er ja Spieler wie eben Thorsteinsson von Anfang an, weil er denen zubilligt, dass das Ballbesitzfußballer sind. Kann man sich bei Thorsteinsson total drüber streiten, bin ich ja komplett bei dir, ne? Aber das grundlegende Problem an dieser Mannschaft, das habe ich letzte Saison schon gesagt, ist, wir haben diese Eindimensionalität, wie du es ja eigentlich auch gerade schon bestätigt hast, die haben wir kopiert. Letzte Saison war das einfach, dass wir überhaupt keine Kopfballspieler hatten. Ne? Jetzt haben wir da ein bisschen nachgelegt. Kolbe kam ja auch noch, können wir auch noch drüber sprechen. Ne? Aber diese Saison haben wir uns, warum auch immer, irgendwie das Flügelspiel völlig von der Karte gestrichen und waren der Meinung, wir müssen nur noch durch die Mitte spielen. Deshalb haben wir ja auch, weiß ich nicht, 25 Mittelfeldspieler, also zentrale Mittelfeldspieler so. Was völliger Bullshit ist, weil wir darüber einfach auszurechnen sind. Also das ist, da verstehe ich auch irgendwie immer nicht. Da verdienen Leute, egal ob das der Trainer oder der Sportdirektor oder der Manager ist, die verdienen damit ihr Geld tagtäglich und die sind nicht in der Lage, ne? Die beschäftigen sich doch viel mehr als du oder ich damit. Und die sind nicht in der Lage zu sehen, unser Spiel ist eindimensional. Es war letzte Saison eindimensional, ist es diese Saison wieder eindimensional. Das funktioniert nicht. Ja. Der Gegner kann sich sofort auf uns einstellen.
Wir machen jetzt nicht das Fass Benny Weber auf.
Nein, will ich nicht. Nein, alles gut. Haben wir oft genug gesprochen.
Genau, unsere Meinung dazu ist bekannt.
Ja,
aber diese Einschätzung, die er da hat, die ist ja offensichtlich falsch, weil er bringt Krattenmacher rein.
Ja.
Der macht auf einmal das Spiel breit.
Ja.
Der kann auch mit Tempo spielen, weil es war ja, die letzten 20 Minuten war ja von uns einfach Tempo nach vorne.
Ja.
Und es funktioniert auf einmal. Und wir machen nicht nur zwei Tore. Über einen Elfmeter kann man jetzt streiten. Für mich war es keiner, aber gut. So, wir hätten beinahe auch noch das dritte und vielleicht sogar noch das vierte machen können.
Ja.
Wenn unsere Abschlussquote besser gewesen wäre. Aber ganz klar ab dem Zeitpunkt, wo Krattenmacher reinkam und dann die Jungs aufgehört haben, immer in die Mitte zu ziehen, sondern auf ihren scheiß verfickten Flügeln geblieben sind und der das Spiel breit gemacht hat. Also, was auch immer Leitl da sieht in Krattenmacher, ist es falsch.
Ja, was er überhaupt in dem Spielplan gesehen hat, ist halt falsch. Also es ging von Anfang an nicht, also Bochum, die dafür bekannt, die waren, weiß nicht, Vorletzter, haben, glaube ich, pro Spiel nur drei Torchancen oder Torchancen, sondern nur drei Torschüsse pro Spiel gehabt, statistisch. Die nicht komplett zuzupressen, von Anfang an, so wie es die letzten zwei Spiele eigentlich gemacht haben, nicht genau dieses Spielprinzip wieder anzuwenden, sondern sich tendenziell ein bisschen auch wieder fallen zu lassen und erst ab der Mittellinie anzugreifen, um dann immer nur durch die Mitte spielen zu wollen, obwohl die Verteidiger kopfballschwach sind bei denen. Das erschließt sich mir sowieso als Spielplan überhaupt nicht. Da bin ich ja komplett bei dir. Warum macht man das erst ab der 70. Minute? Dreht man den Spielplan völlig um? Natürlich, es spielt natürlich mit rein, dass Bochum dann auch durchgebraten war. Die waren einfach irgendwann fertig, die Jungs. Man kann, also Gott sei Dank kann man jetzt endlich mal sehen, dass wir eine sehr fitte Mannschaft jetzt plötzlich haben. Aber, oder vielleicht war in Bochum auch nur einfach so unfit. Aber trotzdem, kannst du nicht erst ab der 70. Minute auf die Flügel ausweichen. Bin ich komplett
richtig,
bei dir,
David. Das hat auch dann damit nichts zu tun, ob die platt waren oder sind oder nicht, weil wir sind ja ab der 70. nicht durch die Mitte, da sind wir immer noch nicht durchgekommen, sondern wir sind über beide Flügel, weil die haben einfach auch scheiß Außenverteidiger.
Ja.
So, und wie gesagt, aus Bochumer Sicht haben sie keine Stürmer. Jetzt haben sie uns drei Dinge eingeschenkt.
Ja gut, einen haben wir uns ja selbst eingeschenkt, aber ja. Ja,
ja, den sollen sie haben. Den kann Bochum haben, können sie kriegen, halt gut. Ja, es ist irgendwie sehr konfus, das Ganze.
Ist extrem konfus. Ich wollte noch mal was zu Schula sagen, ne? Schula, ich habe irgendwann auch vor Wochen schon mal gesagt, dass wir von dem leider im Moment noch sehr wenig gesehen haben, weil er war auch lange verletzt und so weiter. Und dann hieß es ja auch schon Schula scheiße, Schula kacke und so, Fehleinkauf und so weiter.
Ja, ja, bla bla.
Schula.
Habe ich auch gesagt.
Hat wenig Resümee mitgebracht, aber wenn du dir den anguckst, er hat eine wahnsinnige Athletik. Und ich meine, der ist bei uns der schnellste Stürmer, ne? Gemessen ist, denke ich mir nicht aus. Der ist ja mit Abstand schneller als die anderen. Also nur um es mal zu sagen, Schula hat den Topspeed von 34,72 zu Kovnatski 31,39 und Gröning 32,44. Also der ist 2 bzw. 3 km/h schneller als die anderen beiden. Und das ist bei Stürmern schon krass, ne?
Warte ganz kurz, ich muss gerade Mathematik vollführen. 47. Der hat genau 4-mal gespielt diese Saison, ist 4-mal eingewechselt worden, hat dabei, was hatte ich jetzt ausgerechnet, 47 Minuten insgesamt gespielt, also ohne Nachspielzeit, 47 Minuten, hat dabei 2 Tore geschossen.
Ja.
Das sagt alles, oder?
Ja, absolut. Wir hatten ja letzte Woche also, bei Gröning schon gesagt, dass er gefühlt alle, weiß nicht mehr, 70 Minuten oder 60 Minuten ein Tor schießt. Und dann ist bei Schula offenbar alle, weiß nicht, 24 Minuten. Was hast du jetzt gesagt? Keine Ahnung, aber.
Ja, ja, so 23, 24 Minuten.
Ja, ja. So. Wie gesagt, unsere Stürmer.
Ich war ja auch einer, der gesagt hat, das ist ein Fehleinkauf. Ich revidiere hiermit offiziell meine Meinung.
Das Problem ist nicht, dass wir schlechte Stürmer haben. Ich finde sowohl Kovnatski, die jetzt leider verletzt ist, Gröning als auch Schula, das sind schon gute Stürmer. Da kann man gar nicht sagen, vor allem für die zweite Liga. Da sind wir schon überdurchschnittlich gut besetzt. Finde ich schon. Ja. Aber die Katze beißt sich da in den Schwanz. Wenn das Trainergespann anfängt, eigenartige Matchpläne aufzubauen, wirst du halt nicht um den Aufstieg mitspielen. Wie gesagt, ich will jetzt fast Benny Weber, da fühlt natürlich viel dazu, ne? Aber am Ende ist es halt schon so, wenn du in so ein Spiel reingehst und versuchst, den Gegner nicht zu attackieren, wirst du in der zweiten Liga die Spiele nicht gewinnen. Es ist jedes Spiel, das wir jetzt gewonnen haben, so viele sind es ja nicht bisher, haben wir deshalb gewonnen, weil wir mehr beim Armdrücken oder beim Fingerhakeln auf den Tresen gebracht haben als der Gegner. Das heißt, einfach drauf geschissen, ob du irgendwie technisch besser bist oder technisch versierter. Das kommt dann irgendwann on top. Du musst erstmal dem Gegner den Schneid abkaufen in dieser Liga. Du musst erstmal mitfighten. Du musst einen Spielplan entwickeln, der den Gegner nicht entfalten lässt. Wir haben Bochum überhaupt nicht gestellt. Wir sind nicht nah an den Leuten drin gewesen. Wir haben vor der Länderspielpause haben wir uns noch irgendwie gewundert, dass wir plötzlich wirklich so wie in grauer Vorzeit war, völlig aus der Mode gekommen. Wir haben Manndeckung im Mittelfeld gespielt, ne? Weißt du das noch? Irgendwie davon war gar nichts mehr da. Ich erwarte ja nicht davon, dass wir jedes Mal wie, wer war das, Münster, eine Raute im Mittelfeld verteidigen müssen. Aber in der Deckung kannst du schon irgendwie enger an deinen Leuten sein. Du kannst auch im defensiven Mittelfeld enger an deinen Leuten sein. Ich will jetzt auch nicht über einen Eichhorn sprechen, der ist so jung und so weiter, aber ey, Segu, den Ball, sorry.
Eichhorn, wir haben einfach keinen Sechser. Eichhorn nehmen wir einfach mal raus, der ist so jung, der so
und wie gesagt,
Lehrjahre, Rest, aber wir haben ansonsten keinen Sechser.
Genau, Seguin kann ja sein, der ist jetzt auch endlich mal ein größerer Spieler, so, ne? Ja, super. Wiegt, glaube ich, 20 Kilo mehr als das, weiß ich nicht, Karbovnik oder auch, wie heißt der andere hier, Diego Demme, der Zwerg aus Neapel. Aber ey, wenn der halt nicht mitläuft hinten, weiß ich gar nicht, was kannst du sehen, was der überhaupt an Kilometern gelaufen hat? Es muss lachhaft sein, da ist nicht viel gewesen, das ist ein Standfußballer. Demme noch schlimmer, der kam ja auch irgendwann noch. Also Demme, ey, Topspeed 27,3. Ja, das ist nichts, ey, das ist nichts. Glaubst du damals, er war auch kein begnadeter Fußball, ne? Aber Schelle, glaubst du, der ist ein einziges beschissenes Spiel mal nur mit 8 Kilometern vom Feld gelaufen? Nee, also never, never ever.
Der ist zum Aufwärmen 8 Kilometer gelaufen.
Ja, eben.
Und dann hat er noch 12 abgerissen.
Genau, so.
Ah, nee, das war der Rieder. Schelle hat immer nur 11 abgerissen.
Genau, und warum sieht unser ganzes Spiel hinten raus? Warum ist das mehr am Ballbesitz dran, wenn wir hinten mit Eichhorn und mit Jensen, der halt leider verletzt ist? Aber die sind beide viel, viel besser als Demme oder auch Seguin. Ich weiß gar nicht, was das soll da. Bloß weil die
schon Wetterspieler sind.
Ja, weil das schon Wetterspieler sind. Und sorry, aber wir haben auch diesen Griechen, wie hieß der noch hier, der jetzt weg ist? Wie hieß er denn? Der lange Grieche, den wir als Sechser hatten. Der kannte, ich habe ihn dafür gefeiert, dass der ganz tolle, konnte ganz tolle Pässe spielen. Wirklich, Zuckerpässe links und rechts schön verteilen. Kann Seguin auch. Aber gegen den Ball viel zu langsam, viel zu wenig Laufbereitschaft. Vielleicht in der ersten Liga. Ich glaube, Paul Seguin hat auch viele Jahre in der ersten Liga gespielt. Ich glaube, da könnte der, weil er außenrum Jungs hat, die viel anders mit verschieben, die den Gegner viel, viel anders anlaufen. Da ist der wahrscheinlich besser, aber weiß ich nicht. Da muss echt noch viel kommen. Gut, bei dem kannst du auch noch sagen, gut, hat jetzt auch lange nicht gespielt, vielleicht steigert er sich noch. Aber bei Diego Demme habe ich echt alles gesehen. Den brauche ich nicht mehr auf dem Feld. Wirklich nicht.
Ja, Seguin steigert sich auch nicht mehr, das ist auch 30. Was soll da noch kommen?
Und das, was ich auch immer sage, ja, dann heißt es immer, ja, aber die sind für nach vorne so wichtig. Ja, und klar, Demme habe ich auch gesehen, hat auch einen wunderbaren Pass rausgespielt, der dann da schlussendlich zu einer großen Chance geführt hat. So, aber selbst wenn der mal einen auflegt und einen Assist mitnehmen würde, so, ne? Wie viele kassieren wir dadurch, dass der nicht mitläuft hinten? So, also das steht doch in überhaupt keinem Verhältnis. Und wir sind noch nicht bei der finanziellen Seite angekommen.
Hallo, 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 alter ja, Mann. Ja. Denk an deinen Blutdruck. Ja, ja. Denk an deinen Blutdruck. Ja. Ja. Jetzt lass mich mal wieder reden.
Ich kriege auch gleich wieder Fieber, du.
Das ist ja, du bist schon im Fieberwahn. Ja. Man merkt's. Das ist das, was ich die ganze Zeit sage. Wir brauchen in der 6, auf der 6 brauchst du im Prinzip so einen 1,96 Jugoslawen, der einfach alles wegholzt, was da kommt. Ja. Und dann kannst du ihm an die Seite so einen schönen Wetterspieler spielen, der dann nur nach vorne die Bälle verteilt, und dann ist gut. Aber so einen Sechser haben wir nicht. Haben wir seit langem nicht gehabt und ja. Brauchen wir nicht drüber. Jetzt haben wir viel gemotzt. Da muss man jetzt was Positives sagen. Hm. Die Einwechslungen waren genau die richtigen. Zumindest zwei davon.
Aber zu spät.
Demme, jein. Also sie hätten ja zumindest das 3-3 auf jeden Fall noch machen können. Hm. Ich behaupte, wenn die Chancenverwertung besser, also klar, erste Halbzeit komplett verschenkt. Ich behaupte, wenn die Chancenverwertung besser gewesen wäre, hätten wir in diesen 25 Minuten mit Nachspielzeit auch noch 4 Tore machen können.
Ja.
Behaupte ich einfach mal. Und jetzt muss ich wieder meckern. Wenn ich mir die Statistiken angucke, dann waren wir in sämtlichen Statistiken, bis auf so Späße wie Abseits und Ecken und sowas, besser als Bochum. In jeder einzelnen. Mhm. Egal ob bei X-Goals, X-Assist, die Torschüsse, Laufleistung, gespielte Pässe, angekommene Pässe, dadurch die Passquote, Flanken und Flankenquote, Dribbling und, na gut, Dribblingquote tatsächlich nicht, da war Bochum ein bisschen besser, aber ist egal. Ballbesitz hatten wir 2/3, 52% Zweikampfquote, ja, es ist, wir sind öfter gefoult worden, also viel öfter gefoult worden. Eigentlich hätten wir das Ding locker gewinnen müssen. Und dann haben sie sich entschieden, heute keinen Bock. Und Mami, ich will nicht zur Schule. Und dann hat Mami sie doch zur Schule geschleift. Und dann haben sie da halt den Test in Englisch mit einer 5 verhauen.
Also wir hätten auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit, weil wir dann, wie gesagt, ab der 70. ordentlich Dampf gemacht haben, hätten und genug Chancen hatten, die wir hätten machen können, hätten wir auf jeden Fall, weiß nicht, ob wir das Spiel komplett hätten drehen müssen, ist vielleicht ein bisschen verwegen nach einem 0-3, aber zumindest auf 3-3 hätten wir noch schalten können, weil wir haben auch kurz vorm Ende noch irgendwie einen Freistoß gehabt, wo Gechter zum Kopfball hoch ist und der Horn von Bochum den auch von der Linie kratzt. Ne? Das wäre eigentlich das 3-3 gewesen, wenn der Torwart nicht sensationell gehalten hätte.
Ich behaupte, die waren so platt und wir haben dann auf einmal so aufgedreht, dass wir es hätten drehen können. Ja. Ob es verdient gewesen wäre, nein, wäre es nicht, aber wir hätten es drehen können.
Ja gut, also verdient, am Ende war ja der X-Goals-Wert war ja schon auch auf unserer Seite, weil wir ein deutliches Übergewicht an Chancen in der zweiten Halbzeit hatten, war am Ende 1,73 zu 1,89, aber
gefühlt haben sich die Statistiken erst in diesen letzten 20 Minuten zu unseren Gunsten gedreht.
Ja, ja, klar.
Und Dummheit muss bestraft werden. Mhm. Ist halt so.
Ja.
Ganz kurz, ich habe ja schon zweimal gesagt, ich fand, das war kein Elfmeter. Wie hast du den gesehen?
Ja, war ganz klar kein Elfmeter. Also, ich glaube, es gab außer dem Schiedsrichter und außer Riese gab es niemanden, der Meinung war, es war ein Elfmeter. Ich glaube,
der Schiedsrichter war so eine Katastrophe.
Müssen wir uns vielleicht auch bei den Bochumern, die haben am Ende ja gewonnen, aber naja. Aber Rese sagte bei Sky danach auf die Frage, weil ihn hier Matuschka hat ihn auch darauf angesprochen und sagte er irgendwie, ja, kennst du doch auch irgendwie, weil man so als ist ja hoch, man ist auf Hochgeschwindigkeit und geht in den Strafraum rein und so weiter, da reicht ja bei der Geschwindigkeit reicht eine leichte Berührung schon irgendwie und dann natürlich geht man dann halt zu Boden und so Balance und bla 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 und dann haben sie es halt nochmal eingespielt, wie der Bochumer ihn halt von hinten so leicht ans Trikot tapst mit der Hand irgendwie, ne?
Ja.
Ja, natürlich, Rese wollte das Ding.
Also,
ist ja auch geil. Will man ihm ja nicht in Abrede stellen. Ja. Das will ich ja. Ich will, dass die Jungs auch mal in den Strafraum reingehen und auch mal einen dreckigen Elfmeter rausschinden. Ja, gehört zum Spiel dazu. Wir haben ihn
ja, aber der
mal
war
gekriegt.
Nicht dreckig, der war einfach billig. Das hast du aus dem Stadion schon gesehen, dass das nie und nimmer ein Elfmeter war.
Ja, war keiner, aber egal, wir haben ihn gekriegt. Das war halt, also Rese hat, das hat Rese gut gemacht. Er hat es halt einfach versucht, klar. So, hat halt am Ende.
Tipico wollte und Jöllenbeck, der Trainer sei schon, der Schiri ist drauf reingefallen, der war auch alt, also ja. Katastrophal.
Ja. Leitl sagte nach dem Spiel noch, er könne seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Die Frage ist, ob die Mannschaft ihm einen Vorwurf macht.
Oh Gott, ja. Warum hast du uns hier hingeschleift? Warum mussten wir spielen? Ja. So ungefähr. So sah das nämlich aus.
Ja.
Meine Fresse. Deshalb können wir keine Freude haben im Leben, weil wegen diesem komischen Kackverein da.
Wir haben ja jetzt 3 Heimspiele vor uns. Wir sind immer noch 8. Klar, es reißt nach oben ein bisschen ab. Wir sind jetzt hinter, wer ist gerade, ist Elvers? Nee, Schalke ist 1., glaube ich, ne?
KSC. Wir sind hinter dem KSC. Das ist
ja, nee, aber oben, wer ist 1. in der Tabelle? Schalke.
Elversberg. Kackmannschaft, beschissene Mannschaft, Drecksmannschaft. Nee, andersrum. Kackmannschaft Elversberg, Drecksmannschaft Gelsenkirchen, blöde Mannschaft Paderborn.
So, es sind auf jeden Fall jetzt schon, glaube ich, 12 Punkte auf Platz 1. Und nur, ja, und es sind aber, glaube ich, nur 3 oder 4 auf die Abstiegsplätze. Sehe ich das richtig? Oder habe ich das richtig vor meinem inneren Auge? Das heißt,
es sind 4 nach unten, ja.
Ja, und der 8. Platz liest sich eigentlich geiler, als er faktisch ist. Das heißt, wir müssen immer noch aufpassen.
Also wenn man sich die Punkte anguckt, dann sind wir die Ersten unter den Letzten. Das
genau.
Ist tatsächlich, weil zwischen 7. und 8. ist ein 4 Punkte Abstand. Also wir sind tatsächlich die Ersten unter den Letzten.
Ja, wir haben jetzt 3 Heimspiele vor der Brust. Das erste ist am Samstagabend gegen Düsseldorf. Dann spielen wir während der Woche im DFB-Pokal gegen Elversberg. Und dann nochmal das großartige Spiel gegen unsere
Dynamo.
Genau. Gegen Dresden. Ich hatte vor ein paar Wochen mal mit Andreas aus Zeven, liebe Grüße, hatten wir mal so überlegt, wie die nächsten Spiele so gehen. Und er hat sich schon sehr darauf gefreut, weil er ja dann komplett die ganze Woche in Berlin sein wird, um alle 3 Spiele mitzunehmen. Und wir hatten überlegt, wie die Spiele bis dahin und danach und so weiter ausgehen. Und ich dachte damals schon, wir werden auf jeden Fall gegen Bochum verlieren. War ich felsenfest von überzeugt, was so richtig Hertha-mäßig war. So kam es ja auch. Glaube aber
ja, klar,
auch.
Trainerwechsel, Länderspielpause, wir konnten nur verlieren.
Genau, so. Ich glaube aber auch, dass wir jetzt tatsächlich 3 Spiele am Stück, wir werden diese 3 Spiele ziehen. Glaube ich tatsächlich wirklich. Bin mir noch nicht sicher, ob wir am Ende im DFB-Pokal auch weiterkommen, weil ich mir vorstellen könnte, dass das eine sehr knappe Kiste wird. Vielleicht, weiß ich nicht, im Elfmeterschießen oder 119. Minute macht Elversberg das Ding. Aber ich glaube, dass wir 3 sehr, sehr gute Spiele von uns sehen werden. Glaube ich schon.
Also, erstmal Beileid an Andreas, dass er sich das antut. Dann, warum zum Henker waren wir jetzt Topspiel und warum zum Teufel sind wir nächste Woche schon wieder Topspiel?
Weil wir die Besten sind.
Jetzt war es gerade 17. gegen 8. Nächste Woche ist 8. gegen 13. Und das ist halt auch mein nächster Punkt. Düsseldorf hat nur einen Punkt weniger als wir.
Mhm.
Ist aber 5 Plätze hinter uns. Das heißt, alles, was da entschieden wird, geht gerade übers Torverhältnis.
Mhm.
Das Spiel musst du gewinnen.
Auf jeden Fall, haben auch einen neuen Trainer, ne?
Punkt aus Ende, das Spiel musst du gewinnen. Ansonsten können sie wirklich alle zum Arbeitsamt fallen. Dann kannst du eigentlich da bist du schon wieder mittendrin im Abstiegskampf. Kannst vergessen. Elversberg, ich fahre hin, aber ich habe es abgeschrieben, weil das ist Elversberg. Wir haben jetzt wie oft gegen die gespielt? 5-mal und 5-mal verloren.
Ja.
Können wir einfach nicht, ja, wir kommen weiter, gibt ein paar Punkte, aber weder sind wir so eine Mannschaft, die eine realistische Chance haben auf den Pokalsieg, noch sind wir so eine kleine Mannschaft, die sich halt über jede Runde tierisch freut. Also wenn wir eins von diesen 3 Spielen, wenn ich die Wahl habe, wir gewinnen zwei und wir verlieren eins, dann ganz klar raus aus dem Pokal. So.
Ja.
Und dann das Spiel, das ist ja wohl dann mittlerweile für alle eine Herzensangelegenheit. Wenn wir die nicht mit 8-0 aus dem Stadion schießen, bin ich unzufrieden.
Also, es hört sich verwegen an, aber ich glaube, dass wir drei sehr, sehr gute Spiele machen werden. Es ist nur ein Bauchgefühl. Ich glaube aber, dass es schon so ist, weil ich glaube, also ganz grundsätzlich, ne, ich bin immer noch der Meinung, die Mannschaft nicht richtig zusammengestellt. Ich glaube aber, dass die sich zusammenraufen und ich glaube, dass, oder ich bin davon überzeugt, dass das Schicksal jetzt auf unserer Seite ist. Ich weiß nicht, ob es hinten raus zum Aufstieg reichen wird. Ich glaube aber, dass wir auf jeden Fall gegen Düsseldorf als auch gegen Dresden einen Dreier holen. Und ja, das wird auch so kommen. Gegen Düsseldorf wird eine knappe Geschichte, gegen Dresden wird es relativ eindeutig, glaube ich wirklich. Steht und fällt natürlich auch damit, dass man, und ich glaube immer noch an das Gute im Menschen, so wie immer, ich glaube, dass unser Trainergespann jetzt auch gesehen hat, dass man in der Deckung das ein bisschen umstellen muss und dieses Projekt mit Karbovnik hinten links werden wir so nicht mehr sehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass
ich jetzt das Fass nicht aufmachen, aber ich habe es nicht verstanden. Warum stellst du nicht Gechter nach links?
Ja, danke. Darauf wollte ich hinaus. Gechter auf links, dann kannst du meinetwegen auch bis zum Ende der Saison, ich würde es so nicht machen, aber dann sollen sie halt weiter mit. Dardai hat sich ja deutlich gesteigert. Ich finde, Marton hat ein brauchbares Spiel gemacht, trotz des 0-3.
Selbst der kann links spielen.
Genau, aber dann sollen sie halt eben die beiden noch so aufstellen und dann aber bitte Eitschberger auf hinten rechts. Und ich weiß nicht, ob Seevolk hoffentlich wieder fit wird, sonst den hinten rechts. Oder dann stellst du forderst das schon seit, weiß ich wann, Anno Schnulle. Dann sollen sie den großen Seguin, weil den wird er ja sowieso weiter aufstellen, dann sollen sie bitte Seevolk da als Abfangsechser noch mit aufstellen. Aber bitte
keinen Diego. Wir haben ja die Hoffnung, dass nächstes Spiel Kolbe dann wieder da ist. Der wurde ja tatsächlich in der 90. oder sowas angewechselt. Dann können sie auch Dardai nach links ziehen oder Kolbe von mir aus auch nach links. Ist scheißegal, Hauptsache nicht mehr Karbovnik.
Ja.
Und nicht Croissant. Ja. Und nicht Thorsteinsson.
Karbovnik. Ich finde ja, Karbovnik ist ja durch Bochum gelaufen und war ja jedes Mal beim Hauch eines Gegners, ist er ja durch Bochum geflogen wie weiches Herbstlaub. Ne? Das war ja wirklich beeindruckend. Ich habe mir mal nachgeguckt, wie schwer der Junge eigentlich ist. 64 Kilo, ich will mal so sagen. Mein Kater, den ich zu Hause habe, ne? Der haut den um. Wenn der den anspringt, dann fällt Karbovnik auch um. Das ist unfassbar. Also, der hat gar keine Wettkampfstatur. Den kannst du nicht auf dem Fußballfeld lassen. Nee, geht nicht. Geht wirklich nicht. Er mag ein Zauberfuß sein, aber der bringt überhaupt gar keinen Wettkampfkörper mit. Nee, das funktioniert nicht.
Ich glaube, du musst auch mal langsam auf die Uhr gucken.
Ja, ich glaube,
wir schon aufnehmen.
Kacke, es ist bald die Alien-Invasion vor uns. Ich wollte noch so viel, das wollte ich letzte Woche auch schon machen. 3i Atlas, ach Gott, das wäre auch nochmal so ein richtig langes, schönes Segment. Lass uns lieber singen, David.
Was singen wir denn? Der Musikfeind, Glück auf in Ibbenbüren. Da ist mein Vater geboren. Vielen Dank, klasse gesungen. Dankeschön, danke sehr.
Was singst du denn da?
Ich sing den verdammten Text von Bochum.
Komm, wir singen ihn nochmal gemeinsam.
Welchen? Wo willst du anfangen? Fang einfach irgendwann.
Okay, pass auf. Du bist keine Schönheit.
Eine Schönheit.
Vor Arbeit,
ganz grau.
Liebst dich ohne Schminke.
Eine Schminke.
Bist eine ehrliche Haut.
Was?
Bist eine ehrliche Haut.
Bist eine ehrliche Haut.
Leider total verbaut.
Leider total verbaut.
Aber gerade das macht dich aus. Gerade
das macht dich aus.
Du hast einen Pulsschlag aus Stahl.
Man
hört ihn laut in
der Nacht.
Bist einfach zu bescheiden. Dein Grubengold. Hast du wieder auch Gold. Du Blume. Im Revier. Da wird jetzt so, warum ich komme auf dir. Ich hänge auf dir. Glück auf.
Auf Bochum.
glaube, da brauchen wir nie wieder hinzufahren. Die schmeißen uns da raus. Nein. Es war eine wunderbare Folge. David, ich muss jetzt Salbei-Tee trinken. Ich kann nicht mehr. Ich kriege auch gleich. Ich kriege echt einen zu viel.
Hatte ich schon mal erwähnt, dass ich der unmusikalischste Mensch bin, den du jemals begegnet bist?
Das wäre mir nie aufgefallen, aber ich liebe dich immer. Deshalb ist es so schön mit dir. Ich wünsche dir eine gute Restwoche. Wir sehen uns die Woche sowieso nochmal, machen deinen Umzug nochmal restfertig, ne? Und dann sehen wir uns. Du fährst vielleicht noch zum Heimspiel nach Düsseldorf.
Ja, je nachdem, wie das passt. Ne?
Genau. Also, ansonsten bist du bei Elversberg und dann sehen wir uns auf jeden Fall zum Heimspiel gegen Dresden, weil das lasse ich mir nicht entgehen. Und dann wünsche ich.
Dynamo.
Gott. Und dann, bevor er jetzt völlig durchdreht, der David, wünsche ich euch allen
Ostdeutschland.
Hörst du auf. Das ist ja fürchterlich. So, und dann wünsche ich euch allen eine gute Woche. Passt auf euch auf. Grüßt mir die Außerirdischen und ha-ho-he.
Die Partei, die hat immer recht.
Nee. Ich drehe dir jetzt den Saft, aber es reicht mir nicht. Was bist du denn für ein Typ, ey?
Was hast du denn gegen Dynamo? Ich habe ja Respekt vor dem Verein, aber das Sympathien habt ihr jetzt restlos alle verspielt, ihr Pisser. Ja, dann bis die Tage und wir hören uns dann nächste Woche. Gibt es dann nächste Woche 3 Folgen?
Nee, nächste Woche gibt es eine Sonderfolge zu 3 Atlas, weil wir haben nicht mehr viel Zeit, David.
Sie kommen. Sie kommen und werden uns alle was befreien, vernichten, Experimente mit uns machen, was? Irgendwas. Okay.
The final card played by the NWO is a staged alien invasion.
Achso, ich habe von den Dynamos geredet.
Ja, gut, okay. Vielleicht machen die das auch. Aber egal. So, tschüss.
Tschüss.